Einen wunderschönen guten Tag.
Ahlan wa sahlan.
Salut. Привет и добро пожаловать.
Salam wa khosh omadi.
Herzlich willkommen zu Mindwash 90 Grad, der Podcast. Heiße Debatten im Schleudergang, frische Perspektivwechsel, reine Inspiration. Hier geht es um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen, Migration und persönliche Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention.
Man konnte meinen, das Internet ist aufgeregt. Bilder von vielen Juden, die während ein Brand im Tempelberg in Jerusalem feiern, Bilder von Frauen, die weinen, weil ihre Kinder gerade gestorben sind, Konflikte, Aggressionen zwischen Araber und Juden, und zwar nicht nur im Nahen Osten, auch hier in Europa, soziale Medien, wo Zionisten beschimpft wurden, Juden, Israelis, Einseitigkeit, Emotionen, die hochkochen, blieben aber nicht nur im Internet. Sie sind auf der Straße zu sehen, in Brüssel, Paris, London, New York, aber auch hier in Deutschland, in Mannheim, in Berlin, in Köln, in Gelsenkirchen. Menschen, die auf der Straße gegangen sind, nicht nur, um gegen einen Krieg zu demonstrieren, sondern Menschen, die Juden beschimpft haben, die Synagogen angegriffen haben, die Hamas gefeiert haben, die auf Arabisch den Juden gedroht haben, denn Mohammeds Armee wird zurückkommen oder sogar Tel Aviv mit Raketen anzugreifen. Solche Zustände erlauben uns die Frage, haben wir eine neue Art von Antisemitismus in Deutschland? Wer aber in den letzten Jahren in Deutschland war und sich mit dem Thema Antisemitismus beschäftigt hat, weiß, dass wir genau diese Debatte 2007, 2006, 2014 genauso geführt haben. Pädagogisch haben wir nicht wirklich die Werkzeuge entwickelt, um die Jugendlichen zu erreichen. Wir von Mind Prevention arbeiten zu diesen Themen und über unsere Erfahrungen der letzten Wochen, aber vor allem über unsere Erfahrungen in den Schulen, möchte ich hier mit Asmen und mit Beatrice sprechen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mindwash 90 Grad, unsere persönliche Podcast über unsere Arbeit in Schulen, in Gefängnissen, über die Themen, die uns in unserer alltäglichen Arbeit beschäftigen. Und wir freuen uns auf mehr Zuhörer.
Ich würde gerne einsteigen, nach all dem, was du gerade so auch emotional begonnen hast zu sagen, dass ich glaube, da wo wir vieles davon entdecken, ist, wenn wir in den Schulen sind und die Fortbildung mit den Lehrern machen, die dann uns erzählen, dass sie unglaublich erschrocken waren über Reaktionen ihrer Schüler und Schülerinnen auf diesen jetzt zum Glück erstmal pausierenden Krieg und diese Kumulation eigentlich dieses ganzen Konfliktes und auch ihre Ohnmacht, wie sie darauf reagieren sollen. Viele haben gesagt, sie verstehen das irgendwie, warum plötzlich die Schülerinnen und Schüler aus Syrien oder auch aus anderen Ländern plötzlich sagen, sie finden das in Ordnung, dass eigentlich Juden alle ins Gas gehören sollten und eine unglaubliche Wut auch, die da entstanden ist und dass sie im Grunde genommen nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen und dass sie auch das Gefühl haben, das ist etwas Neues. Wie seht ihr das?
Das ist aber genau das, was ich meinte. Ich meine, wir haben diese Debatte nicht zum ersten Mal. Warum müssen wir uns immer wieder überraschen lassen und was passiert vor allem danach? Was passiert, wenn dieser Krieg zu Ende ist und die ist Gott sei Dank jetzt zu Ende, die Eskalation ist nicht da und was tun wir jetzt? Wir haben darüber berichtet, was auf offenen Straßen passiert. Ich glaube, jeder Lehrer, jeder Pädagoge, jeder Sozialarbeiter, jeder Mensch, der überhaupt in sozialen Medien unterwegs war in den letzten Wochen, hat mitgekriegt, was eigentlich im sozialen Medien war, welche Ausmaß diese Art von Antisemitismus ja bekommen hat. Und die Frage ist, wie können wir jetzt unsere Empörung, Hilflosigkeit zu pädagogische Werkzeuge übersetzen, um diese Jugendliche erst jetzt zu erreichen und ihnen etwas auf den Weg zu geben, damit dieser Antisemitismus nicht weiter wächst?
Ich meine, das ist ja etwas, das nur jetzt das sichtbar wird. Das sind ja alles Dinge gewesen, die schon, ich glaube, das meinst du auch, Ahmad, ein Stück weit, dass das schon seit Jahren immer wieder thematisiert wird und immer wieder nur so sequenziell bearbeitet wird, statt das einfach mal konsequent anzugehen. Und dass das sichtbar ist, sehe ich auch als eine Gelegenheit eigentlich, jetzt erstmal dort genau anzuknüpfen, weil das zeigt, das ist ein emotionales Thema, das ist etwas, was die Jugendlichen bewegt, das ist etwas, wo sie Angebote brauchen, dass das Themen sind, die auch gerade beim Thema Integration jetzt, um da mal anzudocken, dass das dort von Bedeutung sein kann. All diese Vielfalt, die dieses Ganze mit sich bringt, ist eigentlich meiner Meinung nach auch eine Gelegenheit. Mich hat das überhaupt nicht erstaunt, mich hat das überhaupt nicht gewundert. Ich habe mit solchen Reaktionen eigentlich gerechnet. Die Frage war halt nur, wie es sich in der Öffentlichkeit diesmal präsentieren wird. Und diesmal war es ganz, ganz stark ausgehend von Jugendlichen. Und das ist auch etwas, was auch zeigt, deshalb reden wir gerade auch über Pädagogik, dass wir dort anknüpfen müssen. Aber es ist nicht nur ein Jugendthema. Das muss auch klar gesagt werden.
Bevor wir über die Anatomie dieser Proteste auf der Straße sprechen, weil es ist sehr interessant, welche Menschen sich beteiligt haben an diese Demonstranten, lass uns beim Thema pädagogische Felder bleiben. Wir beide haben die Erfahrung gemacht, wenn wir in eine Schule oder in eine Klasse, wo die meisten Schüler und Schülerinnen ohne Migrationshintergrund sind und wir das Thema Antisemitismus bearbeiten. Wir haben ja schon sehr früh festgestellt, wer gegen Islamismus, wer gegen Radikalisierung, wer gegen Extremismus kämpfen will, muss auf jeden Fall auch das Thema Antisemitismus sprechen, weil es ist einfach ein Schwerpunktthema in allen extremistischen Ideologien.
Und das ist auch ein einendes Element, ne?
Absolut, genau. Wo auch wir merken, dass Rechtsradikaler und Islamisten auf einmal sich verstehen, ja, wenn es um das Thema Antisemitismus geht. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Deutschen schweigen, wenn ich das so allgemein sagen kann. Also in solchen Klassen müssen wir unfassbare Energie bringen und pädagogische Geschicktheit, um überhaupt diese Menschen dazu zu bewegen, ihre Meinung zum Thema zu sagen. Währenddessen in Klassen mit Menschen mit Migrationshintergrund und mit Flüchtlingen, wir brauchen nur unser Rollenspiel zu spielen, wo es um zwei Freunde, die der eine ist dagegen, dass ein Jude in seine Fußballmannschaft spielt, und ohne diese Szene überhaupt zu Ende zu spielen, sind alle leidenschaftlich dabei und sie sagen ihre Meinung auch in aller Klarheit. Also natürlich hören wir auch positive. Ich erinnere mich an einen Workshop in einem Gefängnis, wo ein Iraner zum Beispiel sagte, ich will diese Hass nicht mehr haben. Ich musste auf der Straße gegen Israel demonstrieren und ich will das hier nicht mehr machen. Aber wir hören auch die andere Seite. Ich muss Juden hassen, weil sie ja von Gott verflucht wurden. Das steht im Koran. Oder wenn jetzt ein Jude hier wäre, dann werde ich rausgehen, weil ich mit Juden nichts zu tun haben will. Oder diese Hass gegen Israel oder diese Bilder über Zionisten, als wären sie irgendwelche Ungeheuer, die Welt beherrschen will. Also das kommt manchmal in so ein Wucht an Antworten, an Beteiligung von Jugendlichen, dass uns immer wieder erstaunt, was haben diese Menschen eigentlich von Deutschland mitbekommen, von ihrer Geschichte, von ihrer historischen Verantwortung. Und das ist, glaube ich, auch eine Reaktion auf eine unfassbare Distanz zu dieser Gesellschaft und ich würde sogar sagen Verachtung gegenüber die Werte dieser Gesellschaft, wenn man das so deutlich und so sichtbar und vor allem so selbstbewusst auch kommuniziert. Ich will, dass sie das kommunizieren, Entschuldigung, das ist nicht dagegen, weil damit kann ich gut arbeiten, aber es überrascht mich immer wieder.
Ich würde gerne darauf eingehen, weil du sagtest, dass die Form, wie sie antisemitisch sich äußern, auch eine Form der Ablehnung gegenüber die deutsche Kultur oder die Werte von Deutschland sind. Da würde ich dir ein bisschen widersprechen wollen, denn das, was ich im Moment mitgenommen habe, ist, dass viele derjenigen, die erst seit ein paar Jahren in Deutschland sind, jetzt sprechen wir erstmal über diese Gruppe, weil das ist die Gruppe, mit der wir am meisten arbeiten, also nicht die zweite, dritte, vierte Generation, die hier auch durch das Bildungssystem durchgelaufen sind, sondern diejenigen, die wirklich auch Bildung bekommen haben, die in Koranschulen waren, auch in dem normalen Schulsystem wie in Syrien zum Beispiel gewesen sind, die haben ganz andere Bilder mitbekommen und ganz andere Botschaften mitbekommen, die sie natürlich auch erstmal hier aufrechterhalten. Ich glaube, dass die Zeit zu kurz ist, zu sagen, jetzt bist du hier in Deutschland und jetzt hast du sofort deine Haltung zum Antisemitismus damit zu ändern. Ich gebe dir völlig recht. dass es unser Auftrag ist, als Mehrheitsgesellschaft, als Aufnahmegesellschaft, die Botschaften klar zu senden und zu sagen, die Bilder, die du und die Herangehensweise, die du hast, über Israel zu denken, über Juden vor allen Dingen an sich zu denken, die sind auch vor allem vor dem Hintergrund der Geschichte des Landes, in dem du jetzt lebst und deine Zukunft aufbaust, so nicht tragbar und auch so nicht tolerierbar. Und da entdecke ich, ganz kurz noch, dann darfst du gleich, da entdecke ich eine große Unsicherheit, vor allen Dingen auch bei uns Deutschen gegenüber Menschen, die neu nach Deutschland gekommen sind, das auch so klar zu äußern. Häufig ist im Hintergrund, ja, ich kann es auch irgendwie verstehen, dass sie so wütend sind. Wer weiß, viele haben ja auch irgendwie familiäre Geschichten, die sie dazu erzählen können, wo ihrer Familie Unrecht getan wurde. Dann diese emotionale Involviertheit, wenn es eben um Muslime geht und sozusagen die palästinensische Frage zu einer muslimischen Frage gemacht wird. Und da im Grunde genommen dann viele deutsche Lehrer sehr unsicher sind, weil sie vielleicht diesen ganzen komplexen Konflikt und die ganze Verwobenheit auch mit der Religion nicht so richtig auseinanderklamüsern können und da sehr unsicher sind, inwiefern sie sich jetzt positionieren dürfen, ohne jetzt wiederum Religionsfreiheit einzuschränken, ohne Meinungsfreiheit einzuschränken. Und da, glaube ich, ist eine große Unsicherheit, auf der dann dieser ungehemmtere Hass und auch Zugang gegenüber Juden auch seinen Platz findet.
Naja, diese Unsicherheit ist definitiv da und ich glaube, wir müssen hier vorab sagen, dass natürlich Antisemitismus herkunftsübergreifend ist, dass wir auch Antisemitismus in der Mehrheitsgesellschaft und ich glaube, diese Unsicherheit ist nicht nur gegenüber Muslime oder Flüchtlinge, sondern sie ist auch gegenüber das Thema Antisemitismus da ist, weil natürlich bedeutet das nicht, dass die Menschen keine Meinung zu Israel haben sollen, dass sie sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, dass sie keine politische Haltung zum Thema Nahostkonflikt haben sollen, im Gegenteil, sollten sie. Aber die Bilder, die sie bringen, haben mit der Realität nichts zu tun. Die Bilder, die sie bringen, haben mit der historischen Fakten nichts zu tun. Es ist eine eindimensionale Betrachtung. Man kann die israelische Politik kritisieren, aber diejenigen, die bei uns leben, und zwar nicht nur seit 5 Jahren, weil auch nach 7 Jahren werden die Menschen sagen, es ist noch nicht genug Zeit. Was haben wir aber in diesen 5 Jahren schon gemacht? Was haben wir an Kursen, an Dialogplattformen, an Angebote gemacht, um überhaupt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Das ist A. Und B, was haben wir bitte schon auch bei den Menschen in zweiten und dritten Generation getan? Die sind ja auch auf der Straße gegangen. Wir haben islamistische Organisationen wie in Hamburg, die auch jetzt Demos organisiert haben, die auch komplett antisemitisch waren, die in zweite und dritte Generation hier leben. Also diese warten und zu sagen, ach, die werden irgendwann ankommen, das funktioniert so nicht. Sie werden ankommen, wenn wir A, ihnen begegnen. Und da würde ich gerne zu diesen pädagogischen Feldern gehen. Also wo müssen wir anfangen zu handeln? Wo brauchen wir Konzepte, Strategien? Und B, was machen wir dann mit denjenigen, die trotz unserer Angebote, trotz unserer Vermittlungen immer noch der Meinung sind, sie können auf der Straße gehen und ihre antisemitische Mob selbstbewusst sogar kommunizieren. Und da sehe ich auch eine gewisse Hilflosigkeit, vor allem von unserer Rechtsstaat, die daneben steht und nicht ganz genau weiß, wie sie damit umgeht. Und das ist meiner Meinung nach eine Gift für eine Demokratie, wenn solche Bilder sich immer wieder etablieren, ohne eine Gegenreaktion, ohne eine Botschaft von der Rechtsstaat. Und diese Botschaft kann nicht nur Mahnwachen sein, die kann keine Sonntagsreden. Und es reicht nicht, dass Politiker die israelische Flagge irgendwie zeigen, sondern wir müssen unser Zusammenleben, unsere Grundwerte so vermitteln, dass jeder Mensch, der nach Deutschland kommt, der hier lebt, weiß, was seine Rechte sind, aber weiß auch, was seine Pflichten sind.
Was ich dem Ganzen so, oder was ich in diesen ganzen Zeiten gemerkt habe, ich würde es ein bisschen anders sehen als du, Ahmad. Ich würde, glaube ich, nicht davon sprechen, dass sie die Werte und alles Mögliche hier in Deutschland ablehnen, sondern dass sie eine gewisse Macht gegenüber Deutschland spüren. Und sie wissen, Sichtbarkeit zu erlangen, indem sie Deutschland sozusagen in Deutschland Dinge machen, die vermeintlich tabuisiert sind. Ne? Sie können das viel offener darüber sprechen. Sie wissen, das wird zu Empörungen führen. Und danach können sie Macht ausüben in diesem ganzen
Konflikt. Verletzen. Also wenn du unsicher bist mit dir selber und ich sag dir, du bist fett und ich weiß, wie das bei dir ankommt, dass dich das verletzt, dann werde ich das immer wieder tun, weil ich dich verletzen will. Mhm. Wenn ich aber weiß, dass du ein selbstbewusster Mensch bist und mit deinem Körper normal umgehst, dann wird das nicht funktionieren.
Und da denke ich, das hat auch teilweise mit dem Antisemitismus in Deutschland zu tun, der einfach innen drin schlummert, ja, und nicht, weil es tabuisiert ist und verboten ist, nicht nach außen getragen wird. Also da spielen so antisemitische Tendenzen auf vielen Ebenen den Ball zueinander zu. Ja, und das ist auch etwas, was ich ansprechen will. Und insofern, wie wollen wir, wenn wir das als Integrationsthema aufmachen, ja, wie wollen wir dann den, also dann hätten sie sich ja integriert, wenn sie auch teilweise antisemitisch sind, ne? In welche Community haben sie sich integriert, ist immer die Frage. Weil was ist Deutschland? Wenn du jetzt von Deutschland ausgehend den Staat und das Grundgesetz meinst, dann würde ich das eher als Grundgesetzfeindlichkeit fast schon denken. Aber diese Bilder, die die Jugendlichen haben, teilweise, einige davon kenne ich auch von Deutschen.
Natürlich, also wie gesagt, ich habe es vorher gesagt, Antisemitismus herkunftsübergreifend. Man findet ihn links, man findet ihn in der Mitte der Gesellschaft, man findet ihn in Rechten. Und natürlich, wenn wir über importierter Antisemitismus sind, ich nutze bewusst sogar diesen Begriff, weil er teilweise auch beschreibt, was wir auch auf der Straße gesehen haben, ist etwas, was ja ein gewisser Beifall von der falschen Seite bekommt. Also die Rechten feiern endlich, sind die Muslime daran schuld oder die Flüchtlinge, aber die Realität ist viel komplexer als was Rechte oder Linke eigentlich sich erträumen. Es ist viel komplexer und wir haben Antisemitismus in allen Ebenen dieser Gesellschaft, keine Frage. Aber trotzdem, wenn eine Gesellschaft, die vielfältig sein will, die ein Zusammenleben ermöglicht will, die auch gewisse Werte haben, die nicht immer im Grundgesetz geschrieben ist. Es steht ja im Grundgesetz nicht, dass man eine Solidarität mit Israel haben soll, sondern es ist eine Art von, ich nenne es auch nochmal Leitkultur. Auch wenn ich jetzt diesen Begriff problematisch halte, es geht nicht um Feierabendbier und es geht nicht um Oktoberfest, sondern für mich sind, wenn man das machen will, bitte schön, aber ich kann die Leute nicht dazu zwingen, sondern wir können natürlich Vielfalt ermöglichen, aber Vielfalt ist nur möglich, wenn man sich auch gewisse Regeln festlegt, die für alle gelten, mit und ohne Migrationshintergrund. Und dazu gehört meiner Meinung nach, und das ist Resultat unserer Arbeit in den letzten Jahren, Themen, die immer wieder gewisse Emotionen, aber auch gewisse Ablehnung mit sich bringen bei bestimmten Gruppen. Das ist das Thema Meinungsfreiheit, haben wir ja November 2020 sehr deutlich gesehen. Das ist das Thema Gleichberechtigung, Ablehnung von patriarchalischen Strukturen und vor allem sexueller Selbstbestimmung bei allen, von homosexuellen Frauen, Männern, alles, was man sein will, darf man sein. Das ist bei manchen definitiv nicht angekommen. Das Thema, dass in einer vielfältigen Gesellschaft unterschiedliche Religionen koexistieren dürfen, parallel zueinander, und keine Religion ist besser als die andere. Also auch die Religionsfreiheit, auch als die Freiheit von Religion oder die Möglichkeiten, Religionen nebeneinander gleichberechtigt entstehen zu lassen. Und das Thema historische Verantwortung Deutschland. Und dazu gehört nicht, dass man Israel nicht kritisiert. Ich will diese Beklemmtheit der Deutschen nicht auf den Migranten weitergeben. Das wird auch nicht funktionieren. Es geht darum, A, zu wissen, okay, die Geschichte hat nicht 48 angefangen, als Israel gegründet wurde. Die Geschichte ist viel länger. Und es gab hier eine antisemitische Vorfälle und antisemitische Attacken noch viel früher als 1933, dass dieser Wunsch der Juden natürlich nach dem Holocaust am größten gewesen wurde, einfach selbstbestimmt leben zu können, in einem Ort, wo sie unabhängig sind, wo sie stark genug sind, um sich zu schützen. Das verstehe ich als Palästinenser, das verstehe ich vor allem aber als Deutscher, und das ist die historische Verantwortung. Dass dieses Land, Israel, auch Fehler macht, dass sie nicht perfekt ist, ist keine Frage. Aber ihre Existenzrecht, ihre Existenz überhaupt, ihr Recht als Staat zu gelten, ist nicht verhandelbar. Und Das muss vermittelt werden an allen, die hier leben wollen und vor allem natürlich an diejenigen, die das ablehnen. Und das sind vor allem natürlich Menschen mit Migrationshintergrund, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben, aber genauso auch Rechtsradikaler. Wir haben es ja in Halle gesehen, dass auch Rechtsradikalismus Antisemitismus in sich hat und dieser Antisemitismus sogar zu Terror führen kann. Und gegen diejenigen, die aus der Moralismus-Ecke der Linke kommt und meinen, Israel wäre ein Apartheidstaat und man muss sie boykottieren und BDS unterstützen.
Zwei Sachen. Ja. Ich würde einmal auch ansprechen wollen, dass es für viele auch darum geht, dass man oder dass sie mit den Palästinensern sympathisieren, dass sie auch einen Nationalstaat haben wollen sollen. Ne? Und ich glaube, dass man das immer wieder nur aus einer Perspektive sieht, die darauf hinausläuft, entweder Israel oder Palästina. Das ist, glaube ich, auch so ein Kernaspekt. Ne? Und ein anderes Thema, um das zurück nach Deutschland jetzt mal wieder zu holen, beziehungsweise auf diese Vorfälle, die hier passiert sind, die haben mir eigentlich gezeigt, und das sage ich seit Jahren, oder beziehungsweise das sagen wir seit Jahren, warum diskutieren wir in Deutschland permanent Rassismus aus dieser eindimensionalen Perspektive, dass Menschen nur Rassismus erleben? Und was ist, wenn sie auch eine Person, die Rassismus erlebt, genauso rassistisch sein kann? Ja? Mir hat das immer gefehlt, auch als jemand, der von Rassismus betroffen war, habe ich aber auch immer wieder gemerkt, zum Beispiel aus der Gruppe, die rassistisch behandelt wird, das sind zum Beispiel, wir erleben das als Schulklasse beispielsweise, sagen wir mal, ja, bei einem Schulausflug, dass wir angegangen werden, das hab ich mal erlebt, deshalb erwähne ich das jetzt, aber in der Gruppe, die das erlebt hat, in meinem Umfeld, gab es auch Rassismus zum Beispiel, ne? Ich musste selber zum Teil rassistisches Gedankengut hinterfragen. Ja, was ich in erster Linie nicht vielleicht als Rassismus gedeutet hätte. Ich hatte selber sehr starke antisemitische Bilder als Jugendlicher in meinem Kopf. Ich meine, davon kannst du ja ein Lied singen, Ahmad. Ich meine, du warst ja damals mein Gruppenleiter. Aber der Punkt, den ich ansprechen möchte, ist eigentlich, wo sind jetzt die Leute, die immer Rassismus schreien?
Naja, das ist das Problem mit der Identitätspolitik. Darüber haben wir diskutiert, diese Einseitigkeit, dass Rassismus nur für eine Gruppe gegenüber einer anderen Gruppe und Minderheiten werden in ihrer Opferhaltung zelebriert und als Minderheit wahrgenommen. Man muss sie schützen und sie können nicht rassistisch sein. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben ja eine universale Betrachtung des Thema Rassismus überhaupt. Und ich habe noch eine Frage dazu. Ich habe mich gefragt, warum es so einfach beim Thema Palästina-Israel so viele Leute auf der Straße zu bewegen, aber nicht beim Thema türkische-kurdische Konflikt, nicht beim Thema Syrien-Konflikt, wo ja fast 500.000 Menschen gestorben sind, Muslime, die von Muslimen ermordet wurden, nicht beim Thema IS und ihre Hochzeiten, nicht beim Thema Terroranschläge in Europa. Warum gibt es nur ein Thema, die so viele Menschen emotional erreicht und dazu sie motiviert, auf der Straße zu gehen?
Es gibt noch ein Thema, das ist das Klima, aber jetzt mal, das wäre wieder eine andere Podcast-Folge. Aber ich glaube, dass tatsächlich das Problem darin besteht, dass, oder der Emotionalisierungsfaktor eigentlich besser gesagt, darin besteht, dass wir beim Thema Israel-Konflikt oder Israel-Palästina ziemlich klar irgendwie Täter und Opfer in der öffentlichen Wahrnehmung haben. Und das kommt auch dazu oder daher, weil man Israel, weil Juden solche Opfer geworden sind im Holocaust, man ihnen sozusagen unterstellt, dadurch, dass sie ja mal Opfer gewesen sind, sie jetzt immer die richtigen Entscheidungen treffen sollten und niemals Aggressor sein und niemals auch sich selbst verteidigen, sondern immer noch die zweite Seite hinhalten sollten. Und man sozusagen, das sage ich jetzt aus der deutschen Perspektive, im Grunde genommen deshalb auch die Solidarität Israel teilweise entzieht, weil man sagt, pass mal auf, was die jetzt da machen mit den Palästinensern, mit dieser Siedlungspolitik, brauchen sie sich nicht wundern, wenn sie selber zünden, sie selber wissen doch genau, wie es ist, irgendwie Opfer zu sein. Und jetzt machen sie es nicht besser. Das heißt, sie haben aus ihrer Opfererfahrung nicht gelernt und ziehen daraus nicht die richtigen Schlüsse.
Ja, aber das ist genau diese deutsche Perspektive und die gilt nicht für die Menschen aus den arabischen Ländern. Und ich glaube,
das erklärt, weshalb die deutsche Öffentlichkeit so Schwierigkeiten hat, sich zu positionieren gegenüber dem muslimischen Antisemitismus.
Wieso, Ahmad, wenn du das jetzt sagst, dass das nicht für die gilt? Ich habe oft Nakba- und Holocaust-Vergleiche gehört von Jugendlichen.
Ja, weil die sich als Opfer zelebrieren wollen. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass sie überhaupt, also ich glaube, es ist keine andere Gruppe, gibt so viele Holocaust-Leugner wie in dieser Gruppe. Und das sehen wir ja auch in unserer Arbeit, haben wir auch jetzt leider auch sehr massiv auch gesehen, auch sogar gewisse Sympathien mit Hitler, die in Briefen und in Kommentaren in sozialen Medien aufgetaucht. Natürlich trifft das nicht alle, natürlich trifft das nicht die Mehrheit, aber es ist da. Ich glaube, das bewegt die Leute auf der Straße. Und übrigens, auf der deutschen Seite dürfen wir nicht vergessen, dieser Drang, mit den Underdog irgendwie zu sympathisieren und sich dadurch moralischer zu fühlen. Das hat nicht mit dem Holocaust und nicht mit der Geschichte Israels zu tun. Auf die arabische muslimische Seite glaube ich, dass wir hier mit einem Konflikt zu tun, der sehr schwarz-weiß vermittelt wurde, wo ganz klar ist, wer der Feind ist und wer der Opfer ist. Und das ist dann unsere pädagogische Feld, um das zu erreichen. Dann diese Bilder entsprechen nicht die Realität. Das ist nicht dieser Konflikt. Die meisten Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, sie haben keine Ahnung, wie dieser Konflikt entstanden. Yes. Sie haben keine Ahnung, dass Israel genau sogar zeitgleich mit allen nationalen Staaten im Nahen Osten entstanden sind. Es gab vorher auch nicht im Libanon, es gab vorher nicht Syrien, es gab vorher Jordanien nicht, es gab vorher Saudi-Arabien nicht, der übrigens auf einen Namen ihre Gründer sozusagen genannt wird, weil da kein saudischer Staat vorher gab. Genauso wie Libyen und so weiter und so fort. Das heißt, es standen damals ganz viele Nationalstaaten. Israel ist einer davon. Israel hat vor allem in den ersten Jahren nicht alles richtig gemacht. Natürlich haben viele Palästinenser auch gelitten. Aber wenn wir diese Schwarz-Weiß-Bilder verlassen und einfach schauen, was mit den Juden überall in den arabischen Welt passiert, dann werden wir auch da Unrecht sehen. Und viele mussten ihre Heimat in Syrien und in Irak und in Jemen verlassen, weil sie nicht mehr sicher als Juden leben wollten und sind nach Israel gegangen. Ist auf beiden Seiten Unrecht getan. Übrigens genauso beim Konflikt zwischen die Türkei und Griechenland, wo auch Menschen ihre Häuser und ihre Region verlassen mussten und umgesiedelt wurden. Nicht, dass ich das gut finde. Und ich glaube, eine der wichtigsten pädagogischen Aufgaben ist elementar, glaube ich, enorm wichtig, unabhängig von diesem Nahostkonflikt, ist die Menschen dazu zu bewegen, komplexe Angelegenheiten zu verstehen, zu analysieren zu können und auch zu hinterfragen, was man von seinem Vater bekommen hat, was man von seinem Peergroup bekommen hat, was man von seiner Religion. Also hinterfragen, debattieren, Fakten sammeln, Fakten recherchieren, was in diesem Konflikt überhaupt nicht vorhanden. Die meisten Israelis, du hast ja vorher gesagt, die Palästinenser haben Recht auf ihre Nationalstaat. Natürlich haben sie das Recht auch. Und die meisten Israelis sind auch nicht dagegen. Die Frage ist, mit wem macht man das? Gibt es einen Partner auf die palästinensische Seite? Wird man garantieren, dass wenn jetzt in Bethlehem und in Jenin und andere palästinensische Städte jetzt eine unabhängige Staat gründet, dass da keine Raketen auf Israel dann geschossen werden 2 Jahre? Garantiert man, dass da nicht die Hamas an die Macht kommt, die Israel ja gar nicht erkannt? Haben wir einen Partner überhaupt? Kann man überhaupt Israel verstehen, ohne diese 3000 Jahre immer wiederkehrende Vernichtungsfantasien ihrer Feinde, die immer wieder, ob das von Iran ist, von Nazi-Regime, von weiß ich nicht wem, das ist Teil dieses Landes, das ist Teil ihrer Gedanken, das ist Teil ihrer Ängste. Und natürlich wird kein Politiker in Israel eine palästinensische Stadt entstehen lassen, wenn er nicht 100% sicher, dass diese Stadt in Koexistenz mit Israel lebt. Aber lassen Sie uns schauen, oder lass uns bitte schauen, wie viele auf die andere Seite in Syrien, Libanon, Jordanien bereit sind, die Zwei-Staaten-Lösung auch zu akzeptieren. Wenn sie sogar in Deutschland auf offener Straße von Fluss zu Meer, Palästina wird frei, singen, und das bedeutet, Israel hat kein Recht zu existieren.
Schau mal, also ich will erstmal auf den Punkt eingehen, den du eingangs erwähnt hast, und dann ein bisschen noch was dazu sagen, was du danach. Ich finde es gar nicht verkehrt, auch manchmal mit dem Underdog zu sympathisieren. Ja, ich finde, jemand, der ungerecht behandelt wird, ja, dass man sich solidarisch zeigt damit so, finde ich auch eine gute Eigenschaft. Aber
ja, die Frage, was ist Underdog?
Ich glaube, um da nochmal kurz einzuhaken, also die Frage ist, glaube ich, dass wir immer wieder versuchen wollen, herauszufinden, wer ist jetzt derjenige, ist gut und wer ist böse.
Genau.
Und das auch, Entschuldigung, und dann der Punkt auch, dass wir moralischer uns fühlen, wenn wir uns mit dem Underdog sympathisieren. Mhm. Ich glaube, das ist auch, und da jetzt wieder aus meiner deutschen Perspektive gesprochen, eine Form des, eine Bewältigungsstrategie unserer immer noch andauernden, auch wenn es viele irgendwie jetzt, glaube ich, auch abwehren werden, aber trotzdem einer Schuldaufarbeitung und einer Umkehr sozusagen der Verantwortung, ja, so dass wir im Grunde genommen zeigen, okay, wir solidarisieren uns jetzt mit denen, das heißt, wir sind auch nicht mehr antisemitisch und wir zeigen, dass wir es jetzt besser machen. Ähnlich kann man auch, also stelle ich die Hypothese auf, dass auch die Art und Weise, wie wir 2015 mit dem Flüchtlingsstrom umgegangen sind und mit offenen Armen alle empfangen haben, was menschlich gesehen total richtig war, aber es war schon sehr stark dieses, okay, wir zeigen der Welt jetzt, wir haben uns weiterentwickelt, wir sind besser, wir machen es nicht nochmal so. Und das ist im Grunde genommen eine komplette Überkompensation eigentlich dessen, was vorher, wenn du Leute in meinem Alter gefragt hast, die haben alle gesagt, damit habe ich nichts mehr zu tun. Auch sogar noch Leute, die eigentlich direkte Nachkommen sind von, oder halt ne, Nachkriegsgeneration, die sagen, das Thema ist durch. Was soll ich jetzt noch über Antisemitismus reden? Das hat mit mir nichts mehr zu tun. Mhm. Weder mit meiner Schuld, ich war nicht da. Ich weiß auch gar nicht, wie ich reagieren würde. Die wussten bestimmt auch alle nichts davon. Und all diese ganzen Verwobenen, auch es sind ja immer noch die Familien, die hier in Deutschland leben, die damals Täter waren. Ja, also das heißt, zu hinterfragen, wenn wir bei dem Punkt sind, wir müssen hinterfragen, was wir von unseren Peergroups, von unseren Familien mitbekommen, dann muss man auch dahinter fragen, wie war eigentlich meine Familie involviert, ohne dass es vielleicht das emotionale Band beschädigt. Also das ist, glaube ich, etwas, was wir lernen müssen, jetzt als deutsche Mehrheitsgesellschaft anzunehmen, dass andersrum angefangen. Wenn wir in unserer Familiengeschichte häufig jemanden gefunden haben, der irgendwie bei der SS war oder irgendwie in der Partei war oder so, wurde von außen erwartet, man muss sich jetzt distanzieren von diesem Familienmitglied, weil er ist ja quasi der Teufel. Mhm. Und deswegen haben viele nicht nachgefragt, weil sie gar nicht in die Entscheidung kommen wollen oder nicht tiefer nachgefragt und haben sich damit zufrieden gegeben, dass entweder Antworten kamen, wir waren Bauern, wir wussten von nichts, wir waren ungebildet oder wir waren unpolitisch oder wir waren eigentlich im Widerstand, aber keiner wusste davon. Und deswegen, man wundert sich ja, wenn man sich das heute anguckt, wir arbeiten mit der Gedenkstätte in Flossenbürg ja zusammen, ein KZ, das mitten in einem Dorf gebaut ist, mittendrin, drumherum sind Häuser, es ist in einer Talsenke so ein bisschen und drumherum sind am Hügel die ganzen Wohnhäuser gebaut. Das heißt, auch selbst in diesem Ort gibt es noch Leute, die einem erzählen, wir wussten von nichts, aber sie schauen aus dem Fenster, sitzen auf ihrem Balkon und gucken direkt runter in das KZ und wollen sagen, dass sie von nichts wussten. Da glaube ich,
ich habe ein Problem, dass wir immer unsere Erinnerungskultur an die Vergangenheit betrachten. Und ich glaube, natürlich, wenn wir über pädagogische Konzepte sprechen, dann sprechen wir über Konzepte, die allen erreichen. Es geht nicht darum, jetzt die Muslime in eine Klasse zu setzen und sie sollen jetzt das aufarbeiten und die anderen nicht. Ich finde, unsere Erinnerungskultur ist sehr deutsch-deutsch konzipiert. Die hat keinen Platz für Ali und Ahmad. Und das soll uns auch nicht wundern, weil es genau diese immer die Schuldfrage in sich trägt. Und was die Deutschen nicht geschafft haben als Gesellschaft, ist nicht nur die toten Juden zu ehren und vielleicht auch ihre Schuldfrage zu beantworten, sondern auch zu schauen, was bedeutet diese Verantwortung für mich jetzt, für die Zukunft? Was bedeutet für das Leben die Juden? Was hilft mir, wenn wir dieses Jahr 1700 Jahre jüdischer Leben in Deutschland feiern, aber komplett ignorieren, dass im Jahr 2021 die meisten Juden überhaupt nicht sicher in Deutschland leben können, Angst haben, ihre Kinder zu Schulen zu schicken, weil ja auf dem Weg in Berlin oder in Nürnberg von anderen Kindern irgendwie als Jude identifiziert werden und dann werden sie gemobbt oder sogar geschlagen. Das bedeutet, wenn wir wirklich eine historische Verantwortung haben wollen, dann müssen wir auch verstehen, wie leben die Juden eigentlich heute in Deutschland? Und das ist ein Thema. Und das zweite Thema ist, warum ist Israel so? Wie ist die Lage überhaupt da? Kann ich überhaupt Nahen Osten mit einer deutscher Brille betrachten, mit einer europäischer Brille betrachten? Hat Deutschland Schweiz, Polen und Österreich als Nachbarn oder hat sie Syrien, Libanon, Sinai, wo IS da am stärksten ist, Ägypten und andere Länder als Nachbarn? Das ist nicht einfach und ich glaube, dieser Übergang von der Vergangenheit zu der Zukunft und vor allem zur Verantwortung für die Zukunft haben viele nicht gemacht und haben es nicht geschafft. Und das soll der nächste Schritt sein. Das soll jetzt getan werden, wenn man wirklich ein Verständnis für die Geschichte und vor allem eine Sensibilisierung für die Zukunft haben will.
Aber ich habe viel über dieses Thema im Freundeskreis und in meinem Umfeld in letzter Zeit gesprochen, ja. Jetzt über das Thema Antisemitismus, Palästina-Israel-Konflikt.
Ich hoffe, es waren nicht deine Freunde, die mir immer geschrieben und geschimpft haben.
Also ich habe teilweise von den Dingen, die du wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, was du für Nachrichten bekommen hast, aber von den Dingen, die du implizit in diesen Nachrichten vorgeworfen bekommen hast, ich möchte mal die Dynamik ansprechen. Ja, es ist ja ganz, ganz auffällig, dass du als arabischer Israeli-Palästinenser quasi den Vorwurf des Nestbeschmutzers, Verräters und dass du deine eigene Identität leugnen würdest, so, ne? Dieses Ausschlusskriterium, wenn du dich quasi irgendwie nicht so äußerst, wie es von dir erwartet wird und was deine Verpflichtung ist, und das zeigt diesen Druck, enormen Druck, den man auf sich hat und wie einfach es ist, dazu zu gehören, wenn man nur eine bestimmte Sichtweise...
Kollektive Identitäten,
genau.
Ja.
So, wenn ich das jetzt so beobachte oder so retrospektiv mir angucke, wie die Situationen so waren, dann habe ich auch das selber gespürt innerlich. Wenn jemand etwas gesagt hat, was absolut menschenfeindlich war gegenüber Juden, ja, und ich habe mich dazu positioniert, war ich automatisch palästinafeindlich oder palästinenserfeindlich. Und ich habe von diesen Dynamiken, kann ich mir vorstellen, dass das so ähnlich auch auf jüdischer Seite geben kann, wenn du dich vielleicht irgendwie palästinensisch solidarisch, dass du dann ausgegrenzt bist. Das sind gruppendynamische Sachen, aber bei unserer Community habe ich ganz, ganz stark gemerkt, dieses Thema ist ein Thema, wo du ganz schnell Verräter sein kannst. Und obwohl ich zum Beispiel natürlich auch also solidarisch mit der palästinensischen Seite bin, habe ich mir die Frage gestellt, warum muss ich Palästina, wenn ich mit Palästina mich solidarisiere, Israel hassen? Warum? Versteht ihr, wie ich das meine? Warum ist es so zum Beispiel, dass ich, wenn ich sage, ey, ich bin gegen diesen Krieg und ich bin auch dagegen, dass die Palästinenser Teil dieses Krieges sind, ne? Das ist nicht ein einseitiges, ne? Warum bin ich automatisch, ich sage, ich bin gegen Krieg, also das soll meine Botschaft sein inhaltlich und dann bin ich das Feindbild. Also versteht ihr, wie ich das meine? Das ist so eine sehr interessante Dynamik, die gerade entstanden ist.
Also bei dir ist anders als bei mir, weil ich habe mich ja positioniert auch als pro-Israel. Ja. Nicht, weil ich jetzt den Krieg gut finde und natürlich bin ich davor, dass Frieden herrschte und ich bin davor, dass keine Raketen von beiden Seiten geschossen werden, aber ich sehe das asymmetrisch. Ich sehe, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen und so ein Krieg wie in Gaza ist einmalig in der Geschichte. Wahrscheinlich werden wir in der Zukunft viele solche asymmetrische Kriege erleben, wo Terrororganisationen von dicht besiedelten Orten agieren und eine starke Armee ist gleichzeitig sehr schwach, weil je größer es die Bombe ist, ja, ich Ich vernichte den Raketen, aber ich vernichte auch Familien, die unbeteiligt waren. Und so einen Krieg moralisch zu führen, ist was unmöglich. Das bedeutet nicht, dass Kinder sterben müssen, und das tut mir immer leid, aber ich sehe die Komplexität darauf. Und ich finde, es ist eine Stärke, wenn man in der Lage ist, seine eigene Meinung zu bilden und das auch öffentlich zu sagen, unabhängig, wie meine Gruppe das sieht. Ich habe nicht mehr diese Gruppe. Die hat mich ja seit Jahren verlassen, und das gibt mir eine gewisse Freiheit. Nicht immer, aber eine gewisse Freiheit, unabhängig zu sein. Und ich glaube, du hast jetzt einen Punkt angesprochen, die genau auch diese Hochemotionalisiertheit auch zeigt. Und zwar, das ist ein Thema, wo eine gewisse Ausschlusskriterien aus dem Kollektiv mit sich bringt, wenn du dich nicht entsprechend auch verhalten hast. Das bedeutet, in dem Moment, wo du sagst, ich sehe es anders, bist du komplett aus der Kollektiv. Genau wie Ehre. Du kannst nicht Teil einer patriarchalischen Familienmitglied sein, die hochpatriarchalisch und sagt, meine Schwester darf das und das machen. Dann, sie darf es, aber du bist und sie auch außerhalb dieser Regeln, außerhalb dieser Wertegemeinschaft übrigens, die da herrschte. Und das ist auch natürlich auch eine Aufgabe für uns. Wie kann man zum Beispiel Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen ermöglichen, auch wenn die Mitglieder einer Gruppe, auch kollektive Gruppe, wie in diesem Fall, auch unterschiedliche Meinungen auch dulden? Ich frage mich, wo ist diese Toleranz gegenüber unterschiedlicher Meinungen? Warum existiert das nicht da? Warum kann ich nicht sagen, ich sympathisiere mit Israel gerade, aber das bedeutet nicht, dass ich Palästinenser hasse, aber ich will Teil von euch sein, ich will mit euch diskutieren. Warum kommt das immer mit so einer gewissen Aggressivität und Ausschluss? Drohungen, dass du nicht dazu gehörst, dass du Verräter bist, dass du den Onkel Tom der Araber bist, dass du der Haussklave bist und so weiter und so fort.
Darf ich dir mal so eine Frage stellen? Weil würdest du das so bewerten, dass die Israelis nur reagiert haben? Oder, weil ich habe auch die Perspektive jetzt gehört, dass die Palästinenser nur reagiert hätten, dass während des Ramadans so etwas als Provokation und das natürlich gegen die Siedlungspolitik, dass es dort Antworten gibt. Also ich finde es immer interessant, dass beide Seiten sich immer auf das Verhalten des anderen berufen, um dann das eigene Verhalten zu legitimieren. Weil so
naja, Konflikte kann man nie wirklich rational erklären. Du kannst keinen Punkt finden, wo der Anfang war. Und dieser Punkt ist nicht da. Natürlich hat Israel in Jerusalem, vor allem die Polizei, enorme Fehler gemacht. Ich würde natürlich als jemand, der jetzt darauf guckt, schlauer sein und sagen, die konnten das vielleicht entschärfen, haben sie das nicht getan. Alles, was innerhalb Israel passierte, auch in Jerusalem, ist vermeidbar gewesen. Aber Hamas kann man nicht irgendwie rational erklären. Es hätte 2 Wochen gedauert und Hamas hatte eine andere Möglichkeit gefunden, Raketen anzugreifen. Das ist auch 2014 genauso gewesen, 2007 so genau gewesen. Das ist eine Terrororganisation, der existiert ja von diesen Konflikten. Nach jedem Konflikt feiert er sich selber, der befestigt auch seine Haltung in Gaza. Man darf nicht vergessen, wie die Situation vorher war. Gaza leidete und leidet immer noch unter Corona. Die großen Hamas-Boss sind überall in der Welt, von Dubai bis der Türkei unterwegs. Und die Menschen, die armen Menschen leiden tagtäglich. Sie haben keine Impfung, sie haben keine wirkliche Gesundheitsinfrastruktur. Und so ein Krieg ist immer wieder notwendig, um dann, wie du am Anfang gesagt hast, einfach den Blickwinkel woanders zu legen, und zwar auf den Feind, auf Israel. Die Frage ist auch, wie lange Israel überhaupt so eine Terrororganisation dulden soll und überhaupt Israel eigentlich einen Grund haben soll, um eine Terrororganisation anzugreifen, wenn sie weiß, dass diese Terrororganisation tagtäglich sich vorbereitet auf den nächsten Konflikt, Raketen baut, Raketen kauft und ein Land hat das Recht, sich zu verteidigen, und zwar nicht nur, wenn es etwas passiert, sondern wenn sie auch irgendwelche Gefahren sieht, die noch nicht gekommen sind. Also da bin ich der Meinung, man kann das auch nicht so betrachten, dass es da ein Anfang ist und Israel ist daran schuld.
Aber auch das die Frage, ja, so wenn du das sagst, ich will da jetzt auch kritisch nachhaken, das klingt ja dann so, also das kommt bei mir so an oder wahrscheinlich auch bei vielen, die bei denen es was triggert, dann sind die Palästinenser schuld. Und also es geht wieder.
Nee, ich habe Hamas gesagt. Hamas ist daran schuld. Mhm.
Und wie würdest
die du Palästinenser sind die Opfer, weil sie ja von beiden Seiten einfach nicht nicht betrachten. Sie können von einem Konflikt nicht gewinnen, sie können nur verlieren.
Mhm. Und ist das also dann würdest du dann sagen, zum Beispiel in diesem Konflikt jetzt, ja, auch in diesem kriegerischen Konflikt, wenn Israel zum Beispiel das Recht auf Verteidigung hat, haben die Palästinenser auch ein Recht auf Verteidigung?
Natürlich. Aber wann wurden die Palästinenser bitte angegriffen?
Ich meine, das ist halt so, das, wenn ich das so denke, das ist so komplex, ne? Das jetzt runterzubrechen ist schwer, aber stell dir mal vor, so, wie diese Verkettung, wie weit zurück das geht, und das weißt du ja besser als ich. Ich meine, du so, ne, ist deine Biografie irgendwo. Aber wie können wir, guck mal.
Naja, aber genau, du suchst eine Antwort, und diese Antwort ist nicht da. Es ist komplex. Nee, nicht du, aber diejenigen, die das jetzt zuhören oder diejenigen, die eindimensionale Betrachtung haben. Okay, er ist jetzt auf die Seite von Israel, der Herr Mansour, und die andere ist auf der Seite der Palästinenser. Wir mögen dich, Asman. Aber darum geht es nicht. Beide Seiten haben Fehler gemacht, beide Seiten, genau. Nee, ich sage es nur.
Beides. Ich will aber auch nicht so einfach solidarisch mit der anderen einen Seite sein und nicht mit der anderen. Ich bin nicht Teil dieses Konflikts. Warum soll ich jetzt das von außen weiter anheizen? Und das finde ich, das passiert gerade permanent. Da mischen sich Leute, die waren noch nie dort, die haben keine Ahnung über diese
Region. Mir schreiben Leute, die haben ein Praktikum in Palästina gemacht und jetzt wollen sie mir meine Heimat erklären. Das ist komplex, beide Seiten haben Fehler, beide Seiten haben das Recht zu existieren, beide Seiten haben das Recht auf Frieden, beide Seiten haben das Recht auf Bildung, beide Seiten haben auch Recht auf Freiheit, und diese Freiheit ist natürlich auf die palästinensische Seite gerade nicht da ist, wenn man eine Mauer baut, wenn man Checkpoints macht, aber auf die andere Seite Israel sagt, bitte erklär mir, wie ich hier mit den Menschen leben kann und eine gewisse Sicherheit habe. Wenn der Mauer nicht da wäre, dann hätten wir in Tel Aviv jeden Tag einen Bus, der explodiert. Hamas hat, und das vergessen viele Leute, 94 mit Selbstmordattentäter angefangen hat, das waren die Hochzeiten der Friedenabkommen zwischen Arafat und Israel. Man ging in Richtung Zwei-Staaten-Lösung, und die beiden Gruppen, die extrem dagegen waren, waren auf einmal den Hamas, die mit allen Aggressionen versucht, diese Friedensabkommen zu vernichten. Und die andere Seite waren die recht radikalen Siedler in Israel, die letztendlich auch den Prime Minister ermordet haben. Mhm. Also es auf beiden Seiten gibt's Extreme, auf beiden Seiten gibt's Leute, die keine Interesse an eine Lösung sind. Und diese Lösung ist nicht da. Und Israel hat schon seit ein paar Jahren entschieden, solange die Lage so ist, dann verwalten wir diesen Konflikt. Und verwalten bedeutet, es staunt sich jeden zweiten, dritten Jahr ein Konflikt, das haben wir gesehen. Übrigens, wir haben ja vor ein paar Jahren einen Konflikt gehabt, wo einfach ein Palästinenser in Al-Aqsa-Moschee drei Polizisten ermordet hat. Israel hat dann einen Tag später entschieden, okay, dann machen wir da Checkpoints, wo die Leute, die reinkommen, um zu beten, kontrolliert werden, wie im Flughafen, ja. Mhm. Das hat eine weltweite islamische Empörung gelöst, dass es so kurz war, dass es nochmal zu Konflikt kommt. Es ist natürlich in Mekka so, aber in Mekka gibt es keine Israelis, die das machen. Sonst sind halt die Araber oder die Muslime, die das machen. Jetzt passiert das in Jerusalem, um zu sehen, wie emotional das ist. Und es explodiert alles. Und bis Israel ein paar Tage später das eigentlich zurückgeholt hat, hätte man wahrscheinlich auch noch einen Konflikt erlebt. Hamas hat Interesse, sich als die Retter Jerusalem darzustellen bei den Palästinenser, und das schafft sie immer wieder, weil sie Konflikte, die woanders passieren, für sich nutzt, um dann sozusagen als die heiligen Beschützer der heiligen Orte und Palästina zu sein. Aber lass uns bitte zurück zu unserem Handeln. Was muss jetzt pädagogisch passieren, damit wir die meisten Menschen erreichen. Mir ist klar, dass wir nicht alle erreichen, aber damit wir wirklich viele Menschen erreichen können.
Erstmal müssen wir medienkritische Arbeit machen, das leisten.
Das bedeutet?
Schau mal, ich habe gemerkt, dass die Medien, die konsumieren, und ich meine damit jetzt nicht die Presse, ne? Ich meine generell medienkritisch, das, was die Jugendlichen konsumieren, und das jetzt bezieht sich nicht nur auf diesen Konflikt, sondern es bezieht sich auf so viele Bereiche, so, nämlich diese, dass diese Digitalisierung, mit der diese Jugendlichen aufwachsen, ne? Das ist jetzt eine Generation, die komplett das in der Tasche und in der Hand trägt. Dass diese Bilder, die gesendet werden, so massenweise in die Köpfe projiziert werden können und dass die Jugendlichen lernen müssen, damit so umzugehen, dass sie sich davon nicht nur emotional mitreißen lassen, sondern auch darüber nachdenken, was dort projiziert wird. Wenn sie da Meinungen hören von einflussreichen Persönlichkeiten, dass sie die auch als Meinungen identifizieren und nicht immer als Fakten. Wenn dort falsche Nachrichten sozusagen gespreadet werden, dass sie lernen, nachzuforschen und zu gucken, ist das, was ich da gerade höre, auch tatsächlich die Wahrheit?
Medienkompetenz als Schulfach?
Absolut notwendig, das ist ein Muss. Wenn wir das nicht langsam in den Schulen implementieren, dann wird das Ganze auch implodieren. So, ne? Das ist einfach vorauszusehen.
Nicht nur bei dem Thema, sondern das betrifft ja tatsächlich alle möglichen Themen. Ne? Und auch die Art und Weise, wie insgesamt kritisches Denken, weil das, was du sagst, ist ja quasi jetzt bezogen auf die Mediennutzung, das ist total richtig, aber ich sehe insgesamt einfach wieder mehr zu debattieren, zu lernen, überhaupt Argumente zu finden und nicht einfach nur nachzusprechen, nachzudenken, wenn man ein Bild oder eine Videosequenz sieht, nochmal zu sehen, ah, Moment mal, ich sehe hier nur einen kleinen Ausschnitt, wann war das, wo war das, was ist davor passiert, was ist danach passiert, sozusagen zu überlegen, ist es vielleicht auch instrumentalisiert worden, damit ich eine bestimmte Richtung irgendwie einschlage, zu gucken, woher kommt das. Und ja, und das betrifft im Grunde genommen ja so viele Themen. Wir haben das auch gesehen bei den Verschwörungstheorien, die entstanden sind um Corona herum, die ja auch wirklich wilde Blüten getrieben haben. Und da wünsche ich mir tatsächlich, dass wir wieder in dem Ort der Schule mehr und dass wirklich in der Schule alle möglichen Themen auch diskutiert gelernt werden oder dass es gelernt wird zu diskutieren, auch Konflikte auszuhalten, auch dass eine Diskussion vielleicht über mehrere Wochen sich ziehen kann, bis man irgendwann an einen Punkt kommt, vielleicht bis man eine Lösung findet. Aber es geht darum, dieses grunddemokratische Prinzip des Aushandelns der verschiedenen Positionen und Perspektiven wieder zu internalisieren, zu lernen und auch daraus nicht die Schlussfolgerung zu ziehen, dass immer in der Aushandlung oder nach dem Aushandlungsprozess die beste und optimalste Lösung stehen muss. Denn das ist häufig, finde ich, der größte Fehlschluss, der gezogen wird, dass unterstellt wird, Demokratie muss per se zu den besten Lösungen führen. Führt sie nicht. Aber sie führt dazu, dass alle gehört werden und alle auch miteinander das aushandeln können. Und der zweite Punkt ist, ja, Lehrer und Lehrerinnen, die haben einen unglaublich harten Job und die haben unglaublich viele Dinge, die sie leisten müssen. Sie haben den Auftrag, Bildung zu transportieren. Sie haben da auch immer wieder wachsendes Konkurrenzgefüge, auch wenn wir Globalisierung betrachten. Wir sind nicht mehr nur mit Frankreich und England irgendwie in der Konkurrenz, sondern auch mit China und Amerika und dem ganzen Globus. Und das ist eine harte Aufgabe. Aber was ich feststelle und was ich wahrnehme, ist, dass Lehrerinnen und Lehrer häufig dann jetzt auch, also gerade was das Thema Antisemitismus und dieses aufflammenden Konfliktes dazu übergehen, zu sagen, ich soll ja neutral sein, also Neutralitätsgebot für die Lehrerinnen und Lehrer und das missverstehen eigentlich, dass sie trotz alledem eine Aufgabe haben, an bestimmten Punkten zu sagen, stopp, das tolerieren wir nicht. Genauso wie man sagt, man toleriert keine Gewalt auf dem Schulhof, toleriert man nicht, dass bestimmte Aussagen in Bezug auf, ich sage jetzt mal, Judenhass geäußert werden, weil das genauso rassistisch, genauso abzulehnen ist und nicht in das Basis Commitment sozusagen reinpasst zu dem, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen.
Also Rechtsstaatlichkeit, die stark, haben wir am Anfang darüber gesprochen, die auch Botschaften vermittelt und sagt, wo die rote Linie sind. Und auch wenn diese rote Linie überschritten werden, dass man auch das sehr deutlich auch mit Konsequenzen zu rechnen hat. Erinnerungskultur, die neu aussieht, die auch Menschen, die nicht mit in Deutschland geboren, aufgewachsen oder doch geboren, aufgewachsen, aber ohne Bezug zu dem Dritten Reich auch erreicht werden. Hinterfragen, debattieren.
Die Art und Weise, wie zum Beispiel Geschichte, nicht nur die Erinnerungskultur an sich, sondern die Art und Weise, wie Geschichte auch vermittelt wird, nicht so das ist so eine Aneinanderreihung von Zahlen und bestimmten Daten und dann Ereignissen ist, sondern dass das auch lebhaft rübergebracht werden kann. Ich glaube, das braucht es auch ganz, ganz dringend.
Absolut. Das, was Beatrice gesagt hat, die Ausbildung von Lehrern, die Befähigung von Lehrern und Lehrpädagogen insgesamt mit dem Thema umzugehen. Ich werde neben Medienkompetenz eigentlich auch aktuelle Stunde machen, wo man über aktuelle politische Ereignisse spricht. Mhm. Und zwar, das kann von Klima bis zu Wahlen in Deutschland, aber auch eben auch zum Nahostkonflikt.
Also das machen Themen. Einige gute Lehrer auch tatsächlich. Und ich würde daran anknüpfen und auch nochmal sagen, Ahmad, ich finde, die politische Bildung muss eine stärkere Präsenz in der Schule haben, schon viel früher. Und auch dort ist, glaube ich, eine Anpassung so notwendig in Bezug auf das Verschwörungstheorien und das Erkennen von Verschwörungstheorien, wie sie funktionieren, die gehören auch ganz, ganz dringend früh in den Unterricht hinein. So. Ja. Und das fehlt mir absolut in der Schule. Zumindest wenn ich mit den Jugendlichen in Kontakt komme, merke ich immer wieder, oh, wir haben da Riesenlücken noch und das kann in Zukunft zu Problemen führen.
So, wir haben viel vor, aber wir fangen an.
Ja, vielen Dank für die lebhafte Diskussion. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben ein bisschen was mitgenommen. Wir freuen uns auf Reaktionen. Schreibt uns, was ihr dazu denkt und ja, ich sag Dankeschön.
Aber keine Beschimpfungen, bitte.
Nur konstruktive Argumente. Genau, vielen Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal.
Das war Mindwash 90 Grad, der Podcast rund um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen und die persönlichen Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne unsere Kanäle auf iTunes und Spotify und folge uns auf Instagram. Dort verpasst du keine Episode. Wenn du noch mehr Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an info@mind-prevention.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.